Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir möchten heute über Medien in der Demokratie sprechen, und zwar am Beispiel der spanischen Zeitung El País. Und dafür haben wir Amelie Lanier eingeladen. Herzlich willkommen zurück, Amelie. Ein paar Informationen zu Amelie. Amelie hat Mathe, Geschichte und Philosophie studiert in Wien. Dort hat sie auch promoviert zum Doktor der Philosophie. Ihre Dissertation, ganz interessant, über die Widersprüchlichkeit von Moralphilosophie am Beispiel Friedrich Nietzsches. Seither ist sie in freier Forschung unterwegs über die Geschichte Osteuropas und des österreichischen Kreditwesens. Es gibt viele Publikationen und auch Bücher von ihr, zum Beispiel zum Transformationsprozess nach 1989 oder eben auch neuere Entwicklungen im Bank- und Finanzwesen. Man kann viel von ihr nachlesen in ihrem Blog, der heißt nestormachno.alanier.at, und auf ihrer Webseite gibt es auch nochmal generelle Informationen zu ihrer Arbeit. Die Webseite ist dann www.alanier.at. Gut, wir machen heute eine Sendung über Medien in der Demokratie, und diesmal mit einem Schwerpunkt, nämlich auf den spanischsprachigen Raum der spanischen Tageszeitung El País. Dabei wollen wir mal demonstrieren, was man anhand der Geschichte dieser Zeitung und auch der Entwicklung, die diese Zeitung so durchgegangen ist, über Medien an sich lernen kann. Vielleicht dann erstmal die erste Frage an dich, Amelie, zur Einführung. Was ist eigentlich El País? Wie wichtig und einschlägig ist das Blatt? Gibt es dazu vielleicht ein deutsches Pendant, das man sich dafür anführen könnte? Wie lässt sich die Zeitung auch politisch und ideologisch verorten?
Also zunächst einmal möchte ich sagen, wie ich überhaupt zu diesem Medium und anderen, die ich vielleicht auch mal besprechen werde, stehe. Auf meinem Blog zum Beispiel mache ich regelmäßig Pressespiegel. Also wenn ich im El País oder in einer russischen Zeitung einen Artikel finde, wo ich mir denke, den sollte man kennen, dann übersetze ich den und stelle ihn auf meinen Blog. Also mein Blog ist zu einem großen Teil, besteht aus solchen Pressespiegeln. Das war etwas, was früher einmal in Tageszeitungen üblich war. Da wurde vor allem aus Le Monde oder aus der Times oder so, wurde auch in deutschsprachigen Medien, wurden so Artikel abgedruckt, übernommen. Das hat sich völlig aufgehört. Vielleicht einerseits, weil die Zeitungen alle finanziell am Zahnfleisch gehen, weil es gar keine Leute mehr gibt, die das machen können. Obwohl das eigentlich mit Google-Übersetzer gar nicht so schwierig ist, wenn man die Sprache ein bisschen kann. Und auch deswegen, weil wahrscheinlich Sie sich denken, steht hier in allen Zeitungen das Gleiche. Warum muss man von einer ausländischen Zeitung was übersetzen? Das ist aber nicht so. Deswegen möchte ich gerne das El País eben heute vorstellen, weil ich zeigen will, dass es doch ein bisschen andere journalistische Traditionen auch gibt, als die wir aus dem deutschen und englischsprachigen Raum kennen. Das ergänzt sich ja sehr. Also, um auf das El País überhaupt vorzustellen, die Zeitung ist 1976 gegründet worden, ein halbes Jahr nach Francos Tod. Langjähriger Chef der Zeitung und des Medienunternehmens Prisa, das sich dann später gegründet hat, Jesús de Polanco, der hat sich speziell den Übergang zur Demokratie als oberstes Ziel gesetzt. Ein zweiter Gründer oder Mitbegründer war der Sohn des Philosophen Ortega y Gasset, der vorher bereits die Zeitschrift des Westens herausgegeben hatte, die sich mit Philosophie und Literatur befasst hat. Beide waren also, so viel kann man sagen, gestandene Europäer, also Vordenker des EU-Gedankens und der Integration Spaniens in die Europäische Union, beziehungsweise die Europäische Gemeinschaft, wie sie ja damals noch geheißen hat. Sie haben sich die Einführung und Festigung der Demokratie zum Ziel gesetzt. Das El País wird von seinen Kritikern oft als eine Art Sprachrohr der sozialistischen Partei, der PSOE, bezeichnet. Das trifft die Sache aber nicht ganz. Die PSOE kommt nur deswegen verstärkt ins Spiel, weil ihr die Zeitung mehr Demokratie zutraut als der Franco-Nachfolgepartei der PP. Das El País ist in Katalonien und im Baskenland nicht sehr beliebt. Also diesen Separatismus, von dem hält sie auch nicht sehr viel. Sie verlangt die meistgelesene Tageszeitung von Spanien. Und wenn man jetzt ihre beiden Standbeine, Papier und Internet, zusammennimmt, ist es auch heute noch. Die Konkurrenten El Mundo und La Vanguardia und inzwischen auch El Español, das ist eine neuere Zeitung, sind aber am Internet ihr bereits voraus. Die Bild-Zeitung hat nach 1975 versucht, dort ein Boulevardblatt einzurichten. Ein Pendant der Bild-Zeitung, das ist völlig gescheitert. Also so etwas wie zum Beispiel die Bild-Zeitung oder die Kronenzeitung oder sowas gibt es in Spanien nicht. Es gibt keine vergleichbare Zeitung im deutschsprachigen Raum.
Okay.
Und ich wüsste nichts, was an Qualität oder auch Spektrum da irgendwie vergleichbar wäre. Deswegen lese ich auch das El País und nicht irgendwelche deutschen Zeitungen.
Ja, okay, interessant. Vielleicht kann man es vielleicht mit anderen Zeitungen, internationalen Zeitungen vergleichen. Ist das was, was man vielleicht im Atemzug mit der New York Times bringen würde oder irgendwie in die Richtung?
Naja, die New York Times, ich meine, die New York Times ist das Sprachwort der Demokraten. Also so im Sinne von der PSOE ist El País nicht. Und dadurch, dass es natürlich auch andere Schwerpunkte hat und einen großen Stand, seit der Internetzeit, ein großes Standbein in Lateinamerika oder auch schon vor der Internetzeit, hat es nie diese Ausrichtung auf den amerikanischen Imperialismus, die New York Times hat. Also das muss man halt auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass El País ist weder ein Sprachrohr Deutschlands noch ein Sprachrohr der USA.
Zeitungen haben ja auch eine nationale Ausrichtung.
Das ist eben ein Sprachrohr Spaniens, wenn man will, oder der Spanischheit oder der spanischen Welt. Aber damit ist es natürlich auch in gewissem Sinne sehr abgehoben von gewissen, wie soll man das nennen, Einstellungen der hiesigen Presse. Zum Beispiel sehr auffällig ist es an der Stellung zu Syrien. Es hat nie solche Artikel gegeben gegen den Assad in El País, wie es in deutschen und englischen Zeitungen gegeben hat. Und es ist sogar einmal ein Redakteur von El País nach Syrien geflogen, hat ein Spezialinterview mit Assad gemacht. Das kann man auch nachlesen auf meinem Blog. Das war auch dann der Grund, ich glaube, von RTL in Deutschland ist dann jemand auch, hat auch so ein Interview mit ihm gemacht und ist dann furchtbar geschimpft worden. Aber der hat das gemerkt, offenbar, okay, da hat das El País etwas gemacht, was keine andere Zeitung gemacht hat. Vielleicht könnten wir vielleicht auch sowas machen.
Ich habe jetzt nachgeschaut. Beide Interviews waren 2016, das von El País Ende Februar und das von Thomas Adas im ARD am 1. März 2016. Während das Interview von El País in Spanien wohlwollend und mit Interesse verfolgt worden ist, haben sich über den deutschen Journalisten Schmutzkübeln aller Art ergossen, wie er denn diesem Diktator nur eine solche Möglichkeit der Darstellung seiner Sicht der Dinge geben konnte.
Also insofern sollte man vielleicht diese Parallelen auch nicht suchen.
Ja, okay.
Das bringt nichts.
Gut, dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die Geschichte und die Entwicklung dieser Zeitung ein. Da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, dann auch, das ist ja eine Zeitung, die wurde gegründet wirklich in der Post-Franco-Zeit, also in der Zeit der Demokratisierung Spaniens nach dem Faschismus. Und ja, deren Entwicklung hängt auch damit zusammen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen skizzieren, was dazu Wissen ist.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis von dir, weil natürlich hat sich dort die ganze, wie soll man sagen, Geschichte nach Francos Tod völlig anders abgespielt als in Deutschland.
Nach der Niederlage des Nationalsozialismus.
Sowas wie eine Entnazifizierung oder Vergangenheitsbewältigung ist dort dezidiert von Anfang an ausgeschlossen worden. Also es war die Franco-Partei, die vermittelt über den König den Übergang organisiert hat. Und in den sogenannten Pakten der Moncloa ist klar festgesetzt worden, ich glaube, es ist sogar eine Verfassung aufgenommen worden, dass alles, was vorher passiert ist, nicht Gegenstand von Untersuchungen und Strafverfolgung sein darf. Vor ein paar Jahren oder schon vor einem Jahrzehnt hat der eine sich so als Vergangenheitsbewältiger stilisierende Richter Balthasar Garzón angefangen hat, das Öffnen von Massengräbern und vielleicht eine Verfolgung von damaligen Zuständigen für diese Exekutionskommandos einzuleiten, hat eine Nachfolgeorganisation der Falange eine Verfassungsklage eingebracht.
Die Exhumierungen, die bis heute weitergehen, sind also zu trennen davon, dass die Leute, die an den Exekutionen beteiligt waren, nicht verfolgt werden dürfen. Die ganze heutige spanische Demokratie beruht also auf der Straffreiheit der Akteure und Agenten des faschistischen Spanien.
Also man muss sagen, dieses Medium hat damit ja versucht, etwas zu übernehmen, was die offizielle Politik dezidiert abgelehnt hat. Natürlich ist das eine kleine Gratwanderung, weil man sieht ja, es ist nicht verfassungskonform, wenn man nachfragt, was eigentlich alles passiert ist zwischen 1936 und 1975 in Spanien an Gerichtsurteilen, Hinrichtungen, extrajudikalen Hinrichtungen hat es ja auch gegeben. Dann war zum Beispiel noch mal vor ein paar Jahren auch ein großer Skandal, wie viele Kinder eigentlich ihren Eltern weggenommen worden sind. Das gesagt, wenn das Kind ist gestorben.
Und dann verlässlicheren Leuten in Adoption gegeben worden sind. Also es waren meistens Kinder von Leuten, die als links kommunistisch eingestuft worden sind. Und diese Praxis hatte viel größere Ausmaße.
Wie zum Beispiel in Argentinien, wo das ja auch üblich war während der Diktatur. Also man schätzt da auch, ich weiß nicht, mehrere Zehntausende. Das ist alles, das darf eigentlich nicht wirklich untersucht werden, bis heute. Und so in diesem Kontext muss man eben auch vom El País die Ausrichtung verstehen, dass sie sagen, wir wollen das doch irgendwie im Rahmen des Möglichen zur Sprache bringen und müssen da halt eben versuchen, dass wir da nicht gleich ins Kriminal kommen.
Okay, wie finanziert sich denn diese Zeitung? Beziehungsweise gab es da in der Geschichte der Zeitung auch Veränderungen? Und was kann man aus diesen dann vielleicht auch über das Problem der Medienfinanzierung generell lernen, was so eine Zeitung angeht?
Ja, das ist etwas eigentlich, was mit dem Internet aufgekommen ist und vielleicht auch schon vorher war, dass sich die Zeitungen nicht mehr über ihre Leser finanzieren, wie das ja eigentlich traditionell Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte lang war. Soweit kenne ich die Pressegeschichte nicht. Aber das Normale war, die Zeitung wird verkauft und darüber hat sie ihre Einnahmen. Das hat sich dann irgendwann einmal gedreht. Die Einnahmen aus dem Verkauf wurden unwichtig und das Wichtige sind die Werbeeinnahmen gewesen. Und da hat sich eben auch vom Papier zu Internet einiges getan. Also die Zeitung muss am Internet viele Zugriffe haben, damit sie viel Werbung kriegt. Wir reden jetzt noch auf die Zeit vor den sozialen Medien. Das ist ja noch ein anderes Problem. Das heißt, sie kann dann auf dem Internet keine Abos mehr verlangen oder sie kann sie vielleicht verlangen, aber dann hat sie weniger Zugriffe und dann kriegt sie weniger Werbung. Also der Verkauf an die Leser ist im Internet in einem direkten Widerspruch zur Finanzierung aus Werbung. Das habe ich dann zum Beispiel so mitgekriegt. Erst einmal hat das El País, wie ich dann Schwierigkeiten hatte, sie auf Papier zu kriegen.
Sie war dann auf dem Kiosk nicht mehr erhältlich.
Bin ich aufs Internet umgestiegen, dann war sie abopflichtig. Gut, habe ich ein Abo genommen. Dann hat sie das Abo wieder aufgehört. Es war ja ein Lernprozess auch. Ich bin sicher, andere Zeitungen haben einen ähnlichen Lernprozess gehabt. Aha, wir kriegen weniger Zugriffe, wir können keine Werbung lukrieren. Dann war es wieder mit Werbung, aber dann ist wieder das Problem bei der Werbung, das Internet ist ja international. Die Werbung ist national. Also kam zum Beispiel, das kann ich mich erinnern, immer wieder eine Werbung für einen sehr hübschen Audi in einem sehr hübschen Rot. Das ist mir aufgefallen. Also so ein Auto würde ich schon gern geschenkt nehmen, wenn es mir wer gibt. Aber es war nur in Spanien erhältlich. Dieser Typus ist in Österreich oder Deutschland gar nicht verkauft worden, weil dieses Rot nicht gegangen ist. Dann hat also El País gemerkt, mit der Werbung der Nationalen und dem Internationalen, das geht irgendwie nicht so richtig. Dazu hat es dann auch einmal einen Aufruf gegeben von der PP.
also der spanischen Volkspartei, der Nachfolgepartei, der Franco-Partei.
Weil das El País irgendwas geschrieben hat, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Baskenland, was der PP, also der Volkspartei, nicht gefallen hat. Darauf haben sie einen Werbeboykottaufruf gegen El País gemacht. Dann hat das El País seine Werbung an Google verkauft. Ich nehme an, das ist immer noch so, ich weiß es nicht. Das heißt, der Google zahlt ihnen eine Pauschale und nützt ihre Zeitung für Werbefläche. Das ist auch relativ holprig gegangen am Anfang. Also ich habe El País aufgerufen und dann kam auf einmal eine Werbung für Mozartkugeln.
Also die Google-Werbefuzis?
Haben also irgendwie gesehen, Zugriff aus Österreich. Dann haben sie in der Schublade schnell gesucht, was haben wir zu Österreich an Werbung. Dann kamen die Mozartkugeln. Inzwischen ist es mehr individualisiert. Also sie wissen, dass da an diesem Eck eine Frau sitzt, um die 60. Und sie wissen auch vielleicht, dass zum Unterschied von irgendwelchen anderen Webseiten, wo ich dann Werbung kriege für Abendkleider oder Büstenhalter, ist es doch ein bisschen passender. Aber es ist dann so ausgeartet, da sind so Pop-up-Fenster gekommen und man konnte manchmal den Artikel gar nicht lesen. Dann habe ich einmal bei El País angefragt, habe gesagt, ich würde ein Abo nehmen, wenn man dieses Werbungszeug irgendwie ein bisschen
reduzieren könnte oder am besten es überhaupt bleiben lassen könnte.
Daraufhin haben sie mich geschickt an eine andere Firma, die die Printausgabe eingescannt hat und als Bild angeboten hat.
Wow.
Dann habe ich dort ein Abo genommen. Das hatte wiederum den Nachteil, dass ich es nicht mit Copy-Paste in den Google-Übersetzer habe geben können. Das hat also die ganze Pressespiegelgeschichte sehr mühsam gemacht. Dann war ich aber der Meinung, das ist die gleiche Firma. Bis ich drauf gekommen bin, dass das eine Firma ist, die für verschiedene Zeitungen dieses Modell übernimmt und mit El País direkt gar nichts zu tun hat. Und jetzt ist es wiederum so, dass sie ein gemischtes System haben. Also du kannst ein Abo nehmen, dann kannst du alle Artikel lesen, oder du kannst kein Abo haben und dann kannst du nur bestimmte Artikel lesen. Also ich habe wieder die andere Firma verlassen, bin bei El País gelandet, bitte. Und das El País ist seit, was ich weiß, seit geraumer Zeit, also wie sagt man da, defizitär. Aber sie haben mit der Zeit, seit 1975 ist ja einiges Wasser, den, was muss man da sagen, den Guadalquivir hinuntergeflossen. Und sie haben also auf Audiomedien, auf Fernsehen und so weiter ein großes Medienimperium aufgebaut. Die Prisa-Gruppe ist, glaube ich, das größte Medienimperium der spanischsprachigen Welt. In Lateinamerika ist sie besonders in Kolumbien und in Mexiko präsent. Und versuchte so da einen eigenen kleinen spanischen Imperialismus auch zu befördern. Also wir als die Protektoren Lateinamerikas. Das ist alles dann ein bisschen hintertrieben worden durch die spanische Politik. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Prisa ist zum Beispiel sehr negativ eingestellt gegenüber Kuba. Der kubanische Korrespondent, wir werden dann auf das Korrespondentenwesen noch zurückkommen, der ist ausgewiesen worden einmal aus Kuba, weil er so negativ berichtet hat. Aber aus den Einnahmen von diesen ganzen anderen Kanälen haben sie immer das El País als Flaggschiff finanziert. Also das Defizit aus Gewinnen aus anderen Medien aufgefüllt. Und auch das ist offenbar an sein Ende gekommen irgendwann und sie haben jetzt einen sehr großen Anteil von amerikanischem Kapital. Da hat sich eingekauft und das merkt man auch teilweise in der Berichterstattung, dass es sich ein bisschen geändert hat, die Schwerpunkte. Aber man sieht aus diesen ganzen Entwicklungen, dass letztlich die Zeitungen, das ist mein Eindruck, sich überhaupt nicht mehr selber aus ihrer Tätigkeit finanzieren können, sondern sie brauchen einen Sponsor. Der Sponsor hält sich die Zeitung, weil das, was weiß ich, das für andere Sachen
gut ist, weil er sie zum Beispiel von der
Steuer abschreiben kann. oder für seine eigenen Geschäfte als Werbeplattform verwendet. Der buttert Geld hinein, aber es ist dann insofern sehr lächerlich, wenn es immer heißt, die unabhängigen Medien. Also die Medien sind abhängiger, als sie jemals waren. Eben halt von Privatpersonen, die einiges vorhaben. Und das gilt wirklich nicht für die NFL-Pay, sondern für jede Zeitung.
Damit wird ja dann auch immer, du hast auch schon gerade über die Korrespondenten gesprochen, damit wird auch immer natürlich oft auch mal so nostalgisch beklagt, dass sich das gesamte Berufsfeld eines Journalisten auch von so Korrespondenten dadurch ändert. Früher waren das noch investigative Reporter, die sind vor Ort gegangen, haben sich Sachen angeguckt, mit Leuten gesprochen. Heute ist es immer mehr so ein Aufarbeiten von Anzeigern und Nachrichten, die man so von größeren Medienagenturen eigentlich dann so hört. Wie hat sich dann kannst du das vielleicht nochmal ausführen, wie sich das ganze Berufsfeld eines Reporters, eines Korrespondenten in den Medien dann im Zuge dieser Finanzierungsprobleme und Änderungen dann auch selbst verändert hat? Und das kannst du vielleicht auch nochmal am Beispiel El Pais skizzieren.
Ich kann es eigentlich fast nur an dem Beispiel skizzieren, ja, weil ich jetzt das ja am besten kenne. Also früher war es so, Korrespondenten waren fixe Mitarbeiter einer Zeitung und die sind aus dem Mutterland der Zeitung dorthin geschickt worden. Die Korrespondenten mussten auch akkreditiert sein. Also die haben dann in dem Gastland sozusagen eine Presseakkreditierung gehabt.
Das ist bis heute so. Also wenn die Zeitung einen Korrespondenten in ein Land schickt und der ist dort verankert, braucht er eine Akkreditierung des Gastlandes. So ist es ja auch möglich, dass wenn das Gastland mit seiner Berichterstattung nicht zufrieden ist, dann wird ihm die Akkreditierung entzogen.
Und die haben dann regelmäßig berichtet, eigene Sachen aus dem Land, mussten natürlich die Sprache kennen und so weiter. Dann ist irgendwann einmal dazu übergegangen worden von den meisten Medien, dass sie nicht mehr eigene Leute hinschicken, sondern dortigen Journalisten, mit denen einen Vertrag machen, und die schicken ihnen hin und wieder einen Artikel.
Das war früher auch üblich, aber eher die Ausnahme. Inzwischen hat sich diese Form weiter verbreitet, weil sie günstiger ist. Diese Berichterstatter haben einen fixen Job in ihrem Heimatland und für die ist das nur ein Zusatzverdienst.
Da hat sich dann schon auch die Qualität sehr geändert, je nachdem, was sie da für eine Person angeworben haben. Das El Pais hat in Russland ein eigenes Korrespondentenbüro eröffnet, noch in der Perestroika-Zeit, und hat eigentlich über die ganze Jelzin-Ära und alles
durchgehend und sehr detailliert und sehr gut berichtet.
Das war eine Frau vor allem, die das aufgebaut hat, und die finde ich, also es ist journalistisch wirklich ein Vorbild, die Pilar Bonet.
Der ist es zu verdanken, dass man in der spanischsprachigen Welt weitaus besser informiert war als bei uns, sofern man sich das El Pais zu Gemüte geführt hat, obwohl Österreich weitaus mehr journalistischen Aufwand betrieben hat und engere Beziehungen zur Sowjetunion und Russland hatte und hat. Sie hat auch einige Bücher über diese Zeit verfasst, die auf Deutsch nicht erhältlich sind.
Die ist dann in Pension gegangen. Das ist ungefähr mit diesem Einkauf vom amerikanischen Kapital im El Pais passiert. Sie schreibt noch hin und wieder. Ich weiß gar nicht, ob sie das Korrespondentenbüro noch haben.
Was aber auch noch üblich ist beim El Pais, sie setzen Korrespondenten ein, die auf Zeit einen Vertrag erhalten und dann die Region bereisen und daraus berichten.
Also Auswärtige im Sinne von nicht mehr fixe Angestellte der Zeitung, sondern so Freelancer-Reporter, die kriegen dann für eine gewisse Zeitspanne einen Vertrag. Also die haben mehrere Leute in die Ukraine geschickt zum Beispiel. Und man merkt auch dann bei diesen Reportagen aus der Ukraine, die auch sehr verlässlich sind, dass es da von der Ukraine, glaube ich, sogar Einwände gegeben hat gegen gewisse Leute, die dann eine Zeit lang verschwunden sind und dann jetzt doch wieder
berichten dürfen.
Zur Front darf überhaupt niemand, also ausländische Korrespondenten. Also man merkt, der Korrespondent ist inzwischen ein prekäres Element geworden, ein bisschen.
Eine Art aussterbende Spezies.
Das El Pais hält noch darauf, dass es Korrespondenten einsetzen will und hat einen großen Korrespondentenpool irgendwie. Wie jetzt genau die vertraglich zu der Zeitung stehen, kann ich natürlich als Leser überhaupt nicht feststellen. Aber ich merke halt einfach, es kommen Leute pop-up und dann sind sie wieder weg. Es war zum Beispiel auch die einzige Zeitung, die eine wirklich genaue Reportage gebracht hat über diesen Invasionsversuch in Venezuela. Der war vor ein paar Jahren dann irgendwelche Söldner, amerikanische und kolumbianische und was weiß ich was, versucht, eine Art Schweinebucht-Aktion zu machen in Venezuela. Und das wurde also, da haben sie sich halt einen Reporter vor Ort
verpflichtet
und gesagt, bitte beschreibt das genau, wie das war. Und das sind Sachen, die finde ich in anderen Zeitungen der westlichen Welt nicht. Und sie haben natürlich ihre Ideologieabteilung. Aber das Angenehme am El Pais ist, das ist unter Meinung streng getrennt. Und da kann man sich das dann auch reinziehen, wenn man will. Aber man kann auch an Informationen kommen, wenn man will. Das finde ich an dieser Zeitung wirklich sehr gut. Und die Reportage ist natürlich auch eine andere Geschichte. Die Reportage hat ihren Charakter sehr gründlich verändert. Früher waren Reporter Leute, die sind zu einem Schauplatz oder einem Ort gegangen, um dort Informationen einzusammeln. Um also etwas zu erfahren, was man außerhalb der Gegend nicht herauskriegt von außen. Heute sind das Leute, die gehen, um Stimmungsbilder zu machen und das zu bebildern, was die Zeitung, sagen, ihrem Leser eindrucken will. Da werden dann irgendwelche Betroffenen vor die Kamera gezerrt, die halt jammern, dass der Krieg schrecklich ist oder dass das Haus abgebrannt ist oder dass sie arm sind und dass sie entrüstet sind und solche Sachen. Aber man erfährt nichts. Auch da ist das El Pais noch ein bisschen besser unterwegs. Also da gehen wirklich Leute vor Ort und reden mit Verantwortlichen.
Und versuchen doch mehr oder weniger ein umfassendes Bild der Lage zu zeichnen.
Wir haben in Österreich, muss ich sagen, in der staatlichen Fernsehen haben wir einen Reporter, den kann ich auch immer nur lobend erwähnen, den Christian Werschütz, der macht das auch in der Ukraine. Der geht zum Beispiel zu einem Getreidehändler hin und sagt, bitte, wie sehen Sie das jetzt mit der Getreideproblematik? Und so machen die es vom El Pais auch. Oder sie gehen zu einem Militärangehörigen, einem Offizier und sagen, wie schätzen Sie diese und diese Nachschubprobleme ein? Also da erfährt man noch was. Also das El Pais hält an älteren Traditionen fest, die das Gefühl hat, bei uns sozusagen schon vollkommen an den Nagel gehängt worden sind.
Vielleicht macht es an der Stelle Sinn, weil wir ja gerade über die Journalisten und die Reporter sprechen, dann nochmal ein bisschen tiefer zu gehen in den Beruf des Journalisten heute. Du hast ja schon über die Veränderung gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal was sagen zu Anforderungen, und die heute so an Berufsjournalisten gestellt werden und Risiken, denen die sich so aussetzen im Vergleich zu früher?
Mein Eindruck ist, dass sie, was die außenpolitische Seite betrifft, und das ist das, was mich interessiert, also mit Innenpolitik oder so beschäftige ich mich wenig, da ist es zum Beispiel nicht nur wichtig, dass die Leute Fremdsprachen beherrschen, aber sie müssen diese ganzen Computerprogramme und Video und diesen ganzen Schnickschnack müssen sie beherrschen.
Wie ich jetzt von einer jungen Journalistin erfahren habe, besteht ihre Aufgabe vor allem darin, die Agenturmeldungen so zu filtern, dass sie für jeden Bericht möglichst viele Zugriffe erhält. Andernfalls ist das Medium vom Zusperren bedroht.
Man nimmt gerne freie Mitarbeiter oder Volontäre, die gerade am Lernen sind, die kosten noch weniger.
Ich habe auch nicht den Eindruck,
dass in der Journalismusausbildung Wahrheit eine Rolle spielt. Da müsste man aber jemand fragen, der mit der universitären Ausbildung von Journalisten oder so zu tun hat. Sondern man muss vor allem Techniken beherrschen. Und dann gibt es eben Blattlinien, die sich aus dem ergeben, was wir vorher gesagt haben über die Sponsoren.
Weiters habe ich den Eindruck, dass verschiedene Artikel, die von freien Mitarbeitern oder Zeitangestellten hereinkommen, also nicht von fixen Mitarbeitern, dass die dann wieder umgeschrieben werden, wenn sie der Blattlinie nicht entsprechen. Also sowas wie ein Recht auf Autorenschaft ist auch beim El País zum Beispiel nicht verankert.
Wenn das nicht ganz so geliefert wird, wie es ideologisch passt, dann schmiert halt jemand hinein. Das ist etwas, was ich mir als Journalist, muss ich sagen, verbieten würde. Aber ich bin ja zum Glück nicht genötigt, mir damit mein Brot zu verdienen. Aber es ist eigentlich unerhört.
Wie ist das? Das ist
ein paar Mal passiert in Ungarn. Ein Freund von mir, der hat bei einer ungarischen Zeitung geschrieben und der hat mich dann immer gebeten um irgendwelche Artikel, die ich dann eh schon mit Bauchweh geschrieben habe, weil die wurden völlig umgeschrieben. Und es wurden auch Fehler, also richtige faktische Fehler hineingetan. Und wenn ich gesagt habe, ich meine, warum macht ihr das? Das ist ja ein blödes Pamphlet, wo ich mich geniere, dass mein Name drunter steht. Nein, sonst versteht es der Leser nicht. Also es wurde dann sozusagen als Dienst am Kunden dargestellt, dass sie ihre Ideologie, das war natürlich damals sehr heikel, aber auch eine Transition in Ungarn, dass sie das richtig dem Leser verklickern. Ich habe dann auch später mal einen Leserbrief gefunden, wo jemand über China etwas geschrieben hat. Der Diplomat war, ungarischer Diplomat in China, der hat in einen Artikel über China geschrieben und hat dann nachher geschrieben, dieser Artikel ist durch Umschreiben so entstellt worden, dass ich ihn nicht mehr als meinen anerkenne und ich mir verbitte, dass mein Name drunter steht. Die Anforderungen an den Journalisten sind offenbar heutzutage, dass man nicht mehr heikel sein darf in dem, was aus dem Artikel, den man abliefert, gemacht wird. Und dann ist natürlich auch, wenn Leute irgendwie einen fixen Job haben als Journalist und sie schreiben was Falsches und man droht ihnen mit der Entlassung, da überlegt man sich natürlich dann auch mehrmals, ob man sich da in die Nesseln setzt. Die Leute haben ja Mieten zu zahlen und Kinder zu füttern und so weiter. Was ich auch noch irgendwie erwähnen wollte, auch im Zusammenhang damit, was ein Journalist heute, mit was für Problemen der konfrontiert ist,
wollte ich noch zwei Beispiele von spanischen Journalisten anführen.
Das eine ist der Fall von Juan Moreno. Der hat vor ein paar Jahren diesen Fall Relotius losgetreten. Die Geschichte war so, der war beim Spiegel, ich weiß gar nicht, ob er fix angestellt war oder auch nur so auf Zeit oder in irgendeiner prekären Anstellungsverhältnis und hat dort Reportagen geliefert. Und da ist ihm gesagt worden, die nächste Reportage, das war über die US-Militias, die da in dem Grenzgebiet im Süden von den USA auf eigene Faust oder in Unterstützung des Grenzschutzes Migranten jagen. Also Migranten, die da rüberkommen über die mexikanische Grenze. Und da ist ihm gesagt worden, ja, das werden sie mit dem Relotius, unserem Star-Reporter, zusammenschreiben. Naja, hat er sich gedacht, bitteschön. Und dann ist gekommen, dieser schrieb, und da hat er sich gedacht, unter diesem Scheißtrick will ich nicht, dass mein Name steht. Und dann ist er dem nachgegangen, wo der Relotius eigentlich seine Sachen her hat, und ist zu dem Schluss gekommen, dass der nie mit irgendeinem
dieser Milizionäre ein Interview gemacht hat,
nie irgendeine Reportage gemacht hat, sondern sich das alles aus dem Internet zusammengesucht hat. Sowohl das Bildmaterial als auch die Aussagen von diesen Milizionären. Man findet ja inzwischen, muss man sagen, am Internet alles. Wenn man auch ein bisschen Fremdsprachen kann und sich lange dahinter setzt zu surfen, ist alles auffindbar.
Das wissen auch die Geheimdienste. Beim CIA ist es zum Beispiel heute selbstverständlich, dass die meisten Leute irgendeine Fremdsprache lernen.
Das ist lustig, während in normalen Bildungsinstitutionen oder so diese Fremdsprachen eigentlich vollkommen untergehen, weil es gibt ja eh Übersetzungsprogramme und es spricht ja eh jeder Englisch, sind die Geheimdienste, die Koreanisch, Russisch, Chinesisch und so, dass die Leute auf das einschwören. Was müsst ihr lernen, dann kriegt ihr bei uns einen Job. Also gut, hat der Juan Moreno sich einmal hingesetzt und hat das festgestellt, dass das alles aus dem Internet war und nichts Originelles. Dann hat er das einmal im Spiegel verbreitet. Erst einmal hat er Relotius geschrieben und gesagt, so, das ist keine Reportage, sondern das ist ein Cocktail von Internet-News, was du mir da geschickt hast.
Eine Collage, könnte man sagen.
Der hat überhaupt nicht reagiert, ja.
So in der Art, das habe ich doch nicht notwendig. Als nächstes hat sich Moreno an die Spiegelredaktion gewendet und gesagt, oder geschrieben.
Das ist ein Konglomerat von übernommenen Nachrichten. Der Spiegel hat nichts gemacht und hat gesagt, nein, nein, das kann nicht sein. Dann hat der Moreno gesagt, wenn ihr nichts macht, gehe ich an die Öffentlichkeit.
Das ist eine beachtliche Beharrlichkeit gewesen von dem Mann.
Sehr ordentlich. Und der hat auch eine Familie zu ernähren gehabt. Ja. Er hat sich eben, und das hat er vielleicht auch richtig drauf gesetzt, hat sich gesagt, in dieser korrupten Medienlandschaft kann man vielleicht mit dieser Art und Weise von Ehrbarkeit doch noch sich irgendwo eine Nische erobern.
Der Spiegel war dann genötigt, doch eine Untersuchung, eine interne durchzuführen, um ein öffentliches an den Pranger gestellt werden zu vermeiden.
Und dann am Schluss ist das Ganze aufgeflogen, dass der Relotius nie eine Reportage selber geschrieben hat, dass das immer so ein Scheiß war und dass er dafür, weil er genau das geliefert hat, was die Zeitung wollte, irrsinnig viele Auszeichnungen gekriegt hat.
Er hat nicht nur im Spiegel geschrieben, sondern auch in vielen anderen Zeitungen. Und die Preise kamen von allen Richtungen. Es ist also keineswegs ein besonderes Problem des Spiegel. Das ist auch herausgekommen.
Man muss sich sozusagen von Moreno die Situation auch vorstellen. Wenn das Ganze schief geht, ist er arbeitslos. Weil er gesagt hat, ich will nicht unter Fake News meinen Namen setzen. Oder Fake News.
Der Ausdruck trifft die Sache nicht.
Es war eigentlich so ein literarisch aufbearbeitetes Blabla, bildungsbürgerlich, was der Relotius immer geliefert hat. Das war eigentlich das, was gegangen ist.
Weil das viele lesen wollten. Der Juan Moreno
tut beim Spiegel irgendein Videoprogramm jetzt machen. Im Spiegel Online ist er, glaube ich, jetzt angestellt. Also es gibt ihn noch und er ist noch journalistisch tätig. Man kann ihn irgendwo finden. Und die zweite Person, an den ich noch erinnern möchte, eine weitaus tragischere Figur war der José Couso. José Couso war als Reporter von Telecinco, einem spanischen Nachrichtenkanal, 2003 bei dem Einmarsch in den Irak dabei und ist von einem US-Panzer auf einem Balkon erschossen worden, zusammen mit einem Ukrainer, der für, ich glaube, die französische Nachrichtenagentur gearbeitet hat. Und der Couso, der war ein Freelance-Journalist, der hat nicht einmal eine Arbeitslosenversicherung gehabt. Nach seinem Tod ist die Witwe und die Kinder dagestanden. Die haben keine Kompensation gekriegt, keine Witwenrente.
Nichts.
Und es ist auch nichts herausgekommen bei diesen Nachforschungen in der Schuldfrage. Klar, was hat er dort auf dem Balkon zu suchen? Er hätte doch viel lieber bei eingebetteten Journalisten mitmachen müssen.
Es mag sein, dass er auch sich unbeliebt gemacht hat als Mitarbeiter von Telecinco. Weil dieser Sender hat den Sturz des Denkmals von Saddam Hussein durch seine Filmarbeit als Fake entlarvt. Der Sturz dieses Denkmals
ging durch die Weltpresse. Ach, der Diktator ist zwar noch nicht gefasst, aber mal ist eine Statue. Und das ist also richtig so symbolisch. Man erinnert sich an Eisenstein, der Sturz des Denkmals, der Film in Oktober, bei der Oktoberrevolution und so weiter.
Eine geschickt gefilmte Menschenmenge, der man nicht angesehen hat, wie wenig es waren, hat das bejubelt. Aber das waren größtenteils Leute, die vorher aus Gefängnissen entlassen worden waren. Die wurden dann dorthin gekarrt für die Show.
Aber die von Telecinco waren vorher auf der Szene. Die haben gesehen, wie die US-Armee das alles vorbereitet hat. Das war alles Hollywood. Und das ist durch Telefinko herausgekommen. Vielleicht war das ein Grund, warum
Kurso durch diese Panzerkanone abgeschossen worden ist.
Aber ich glaube, also, es ist vielleicht nur ein Zufall. Aber auf jeden Fall kann man an der Geschichte vom Kurso sehen, was man für ein Risiko hat.
Wenn man nicht, und man erinnere sich daran, dass das auch die Associated Press Leute gesagt haben, wenn man nicht mit bestimmten US-Institutionen zusammenarbeitet.
Als Journalist. Das wollte ich nur noch sagen, als zwei Beispiele für das journalistische Risiko, die mir aufgefallen sind bei meiner Zeitungslektüre.
Okay, eine Sache, die wir auch schon erwähnt hatten, sind die Presseagenturen und die Werbeagenturen. Und die spielen ja im heutigen Medienzirkus eine wichtige Rolle. Man sieht das immer wieder, auch bei deutschen Nachrichten zum Beispiel, dass wenn Nachrichten, weiß ich nicht, sei es im Tagesspiegel, auf der Website irgendwie groß aufgemacht werden, dass unten drunter dann steht Quelle Associated Press oder Quelle Reuters oder sowas in der Richtung. Das sind ja richtig große Agenturen, die dafür sorgen, dass teilweise wirklich ja eigentlich fast ursprüngliche Nachrichten, ja, ursächliche Nachrichten, die dann in all den anderen Medien verbreitet werden, überhaupt in die Welt kommen. Was unterscheidet diese Agenturen eigentlich von so Zeitungshäusern wie El País? Und kannst du da vielleicht auch nochmal ein paar Beispiele nennen, wie die miteinander im Verhältnis stehen?
Also, da würde ich gerne mal ein bisschen eine längere Ausführung machen.
Ja, sehr gerne.
Zu den Nachrichtenagenturen. Einmal die Entstehungsgeschichte. Die Nachrichtenagenturen, das muss man sich immer ganz grundsätzlich vor Augen halten, handeln mit Nachrichten. Also die Nachricht wird, die Information wird dadurch zu einer Ware. Sie muss verkäuflich sein. Das heißt, es ist also der Inhalt der Nachricht immer dem untergeordnet. Das hat natürlich Auswirkungen auf ihre Qualität. Und dann hängt es von den Kunden ab, welche Art von Informationen er verlangt. Der Kunde ist ja bei den heutigen Medien eher der Sponsor, nicht? Und nicht der Leser. Also wenn er richtige Informationen will und dafür auch zahlt, dann erhält er die. Das ist kein Problem. Aber wenn er sagt, ich will irgendeinen Propagandisten Scheißdreck und für den zahle ich gut, dann kriegt er das auch.
Es ist einfach. Wer zahlt, schafft an. Zusätzlich.
Gibt es dann auch noch Werbeagenturen, die mit Nachrichtenagenturen zusammenarbeiten und Auftragsarbeiten
übernehmen?
Sehr berühmt dafür ist ja zum Beispiel diese Brutkastenlüge gewesen. Ich weiß nicht, ob
jetzt alle wissen, um was es da geht.
Das war, wie die irakische Armee 1991 in Kuwait einmarschiert ist. Und da hat der kuwaitische Botschafter in den USA zusammen mit einer US-Werbeagentur
Hill & Knowlton
ein Video gemacht, demzufolge die irakischen Soldaten aus kuwaitischen Brutkästen Babys herausgerissen und umgebracht hätten. Das war wirklich so eine Gruselstory. Und dafür haben sie die Tochter des kuwaitischen Botschafters eingesetzt als Augenzeugin. Sie hat das gesehen, sie war erschüttert. Sie hat natürlich in Amerika gelebt und war ein Oberschichtgirl, hat keine Ahnung
gehabt von irgendwelchen Vorgängen in Kuwait.
Die wurde eben vorbereitet. Und damit ist das auch losgegangen, dass man gerne bei so Reportagen oder sowas Kinder nimmt. Weil die Kinder sind ja so glaubwürdig, ne? Also da wird eine Art von Kindesmissbrauch eingeführt in das Medienwesen mit dieser Brutkastenlüge. Und diese Werbeagentur hat zum Beispiel dann auch auf Rat Kuwaits die bosnische Regierung von Izetbegovic während des Bosnienkriegs eingesetzt, um den Bosnienkrieg an die Nachrichtenagenturen zu verkaufen. Es ist inzwischen bei wichtigen Aktionen ist das üblich, dass man diese Werbeagenturen einsetzt. Das merkt man auch. Das sind dann so gewisse Textbausteine. Die kommen dann in allen Zeitungen. Da weiß man, das ist aus dieser Quelle. Und gehen wir zurück zur Geschichte der Nachrichtenagenturen. Aber es ist nicht immer so gewesen. Nicht? Also zunächst wollten der Staat und auch die Händler, die Kaufleute, einfach Informationen haben, damit sie ihre Markttätigkeit danach einrichten können oder ihre politische Tätigkeit oder so. Und sie haben da auch investiert. Sie haben sich Agenten, das waren die Vorläufer vielleicht der Korrespondenten, gehalten in verschiedenen ausländischen Staaten. Die haben Nachrichten gesammelt. Sie haben auch Boten gehabt. Zum Beispiel die Familie Rothschild war sehr berühmt dafür, dass die ein eigenes Botennetz gehabt hat zwischen den verschiedenen Bankhäusern und dessen dieses Botennetzes hat sich auch die Politik bedient. Im Vormärz zum Beispiel, um Nachrichten zu sammeln und geheime Nachrichten zu überbringen und so weiter. Die Nachrichten sind auch oft mit Warnlieferungen zusammen abgeliefert worden, überbracht worden. In Zeiten, wo es eben noch kein Telefon gegeben hat und so weiter. Dann sind die Telegrafen entstanden, die haben die Boten überflüssig gemacht. Dann ist ein kostenpflichtiges Informationsnetz entstanden und da haben dann die ersten richtigen Nachrichtenagenturen
ihren Anfang genommen.
Also sie haben dann ein Korrespondentennetz unterhalten und die Zeitungen beliefert. Dann sind Brieftauben auch eingesetzt worden als Konkurrenz zum Telegrafen. Also die Nachrichtenagenturen haben schon für die Vermittlung von Informationen einiges an Vorarbeit geleistet. Sowohl Reuters als auch Associated Press sind 1848 gegründet worden. Das hatte irgendwas zu tun mit der Revolution von 1848. Associated Press ist in den USA und Reuters in Deutschland gegründet worden. Reuters hat es damals geheißen.
Noch der Gründer Reuter übersiedelte nach
England. Inzwischen ist es eine amerikanische Nachrichtenagentur.
Der Wechsel nach London erfolgte seinerzeit, weil das Zentrum des Empire war. Es ging damals vor allem um ökonomische und vor allem Börsennachrichten. In der damaligen Konkurrenz der Nachrichtenagenturen ging es vor allem um Geschwindigkeit. Die damals bereits bestehenden Agenturen wetteiferten darüber, wer seine Nachrichten schneller liefern konnte.
Der Wechsel nach Amerika ist eigentlich nach dem Kalten Krieg, erst Ende des Kalten Krieges passiert. Da ist dann irgendwie, hat man gefunden, die USA sind jetzt das wirkliche Zentrum.
Während wirtschaftliche Informationen im Vordergrund standen, waren natürlich politische Ereignisse ebenso wichtig, weil sie den Kaufleuten und Börsenspekulanten einen Zeitvorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschafften. Sie wussten schneller, was zu kaufen oder zu verkaufen war.
Und Reuters hat sich auch selber am Telegrafengeschäft beteiligt und hat Leitungen verlegen lassen. Reuters hat da einiges getan für die
Entwicklung der
Informationsübermittlung. Und das Nachrichtenmonopol, was Reuters lange Zeit gehabt hat in Europa, das hat dann die Konkurrenz auf den Plan gerufen. Da hat man ja auch gemerkt, erstens, man kann da Geld machen und zweitens haben Staaten es für störend empfunden, dass so eine Nachrichtenagentur in einem anderen Staat war und dem seine, wie soll man sagen, Interessen befördert hat. Also sind viele Nachrichtenagenturen dann mit Staatsförderung gegründet worden. Dann haben sich die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die führenden Agenturen auf Reviere geeinigt. Das heißt,
die Welt, oder zumindest Europa,
wurde wie in einem Jagdgebiet aufgeteilt. Und sie sind sowohl mit Informationen als auch mit Fake News zugemüllt worden. Also man soll nicht glauben, dass die Fake News nur in der neueren Zeit entstanden sind.
Die gibt es schon sehr lange in verschiedensten Formen.
Das ergibt sich aus diesem, wie soll man sagen, wahren Charakter der Information.
Ware ohne H.
Nach 1945 sind die Karten wieder neu gemischt worden. Die Besatzer haben eigene Nachrichtenagenturen gegründet in den Besatzungszonen, weil in dem Augenblick war das politische Meinungsmonopol wichtiger als der kommerzielle Aspekt.
Das ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Es gab eben kein Meinungsmonopol, sondern einen ideologischen Kampf gegen die Sowjetpresse, wo natürlich die westlichen Besatzungsmächte auch nicht gerade das Nachsehen haben wollten.
Ich erzähle noch ein bisschen was über ein paar von den Nachrichtenagenturen. Also die Associated Press gilt heute als die größte Nachrichtenagentur der Welt. Woran sich das bemisst, weiß ich nicht. Ob das das größte Korrespondentennetz oder das größte Abnehmernetz oder die größte Informationsmenge ist. Also woran die Größe gemessen ist, weiß ich nicht. Aber es war die einzige Nachrichtenagentur zum Beispiel, die auch im nationalsozialistischen Deutschland tätig geblieben ist, bis 1945. Inzwischen ist es eben, Associated Press kommt mir vor, von dem, was ich so sehe bei Zeitungen, ein bisschen in unseren Breiten in den Hintergrund getreten gegen Reuters. Und vor allem den US-Diensten gefällt die Associated Press nicht und wird wiederholt bespitzelt und bedroht. Also ich zitiere da mal was aus Wikipedia. Anlässlich einer ehrenvollen Erwähnung der journalistischen Exzellenz für den AP-Geschäftsführer Tom Curley am 6. Februar 2009 in der University of Kansas kritisierte Curley den anwachsenden Druck des US-Militärs auf unabhängige Berichterstatter in Kriegsgebieten und eine zunehmende Beeinflussung der Medien durch das US-Verteidigungsministerium. Seit dem Irakkrieg 2003 seien 11 AP-Journalisten für mehr als 24 Stunden festgenommen worden und allein 2008 hatte das US-Militär weltweit 8 Journalisten mehr als 48 Stunden arrestiert. Wenn die festgenommenen Journalisten dazu bereit wären, ihre Kollegen schlecht zu machen, kämen sie umgehend wieder frei. Andernfalls hielt man sie 2 bis 3 Wochen lang fest und setzte sie weiteren Befragungen aus. Führende Kommandeure der US-Armee hätten ihm zu verstehen gegeben, dass man die Associated Press und ihn zerstören werden, wenn er und die Nachrichtenagentur AP weiterhin auf ihren journalistischen Prinzipien bestünden. Nach dem Irakkrieg erweiterte das US-Militär die Regeln für Kriegsberichterstatter von 1 auf 4 Seiten und nun seien diese so vage gehalten, dass ein Journalist auf der Stelle weggeschickt werden kann, wenn einem Kommandeur die Berichte nicht gefallen. Also das muss man bedenken.
Wenn man die Tätigkeit der Nachrichtenagenturen heute beurteilen will und auch die Unterschiede zwischen den Agenturen und warum manche verwendet werden und manche weniger, wenn man das begreifen will.
Man muss auch bedenken, zum Beispiel, wenn nach dem, was wir vorher gesagt haben über die Medien und dass sie finanziell entweder am Zahnfleisch gehen oder eben, wie gesagt, einen Sponsor haben, dass sie natürlich billigere Möglichkeiten nehmen. Und ich nehme an, Reuters ist günstiger als Lieferant, als die AP, weswegen Reuters eher verwendet wird und manche Medien überhaupt auf die Zusammenarbeit mit AP verzichten. Wenn es aber trotzdem die größte ist, so müssen diese Abnehmer meiner Ansicht nach alles außerhalb von Europa sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in Lateinamerika oder in Asien
Associated Press
eine größere Rolle spielt als in Europa. Die wichtigste Agentur für Finanznachrichten, die ist erst 1990 gegründet worden, vom späteren Bürgermeister von New York.
Bloomberg.
Das ist so eine richtige Zahlagentur. Also da kommt man nur dran, wenn man ordentlich Geld ablegt. Dann werden natürlich Sachen von Bloomberg in anderen Medien zitiert, aber man kommt also an Bloomberg nur über wirklich Geld heran oder über Zeitquellen. Die nationalen Presseagenturen wie die dpa oder die afp oder die APA, die österreichische, habe ich das Gefühl, schreiben eigentlich nur mehr von den Großen ab. Die haben keinerlei besondere Informationsquellen mehr, die übernehmen. Die gibt es einfach noch als nationale Leuchttürme, weil sie eigentlich da sind und weil sie irgendwie ganz nützlich sind, aber einen Informationswert haben diese Agenturen nicht mehr. Das sind reine Transitinstitutionen. Die fünftgrößte Nachrichtenagentur der Welt und die wichtigste für die spanischsprachige Welt ist EFE. Die verwendet natürlich das El País auch sehr stark. EFE ist 1939, also nach dem Sieg der Franco-Truppen in Spanien, von Ramón Serrano Súñer, dem Schwibschwager von Franco, gegründet worden, mit anderen zusammen. Einer der Mitbegründer war übrigens der Großvater des späteren spanischen Premierministers Aznar. EFE heißt F und es steht für Falange, für die spanischen Faschisten. Es war zunächst einmal eine einfache Propaganda-Institution für die siegreiche Seite im Bürgerkrieg. Vor allem hat sie sich als Gegengewicht zu den Presseprodukten von den Organisationen der republikanischen Flüchtlinge in Lateinamerika verstanden.
Sie sollte der Exilpresse entgegentreten.
Mexiko und Argentinien, vor allem Mexiko,
waren die wichtigsten Zufluchtsländer für die republikanischen Flüchtlinge. Und vor allem Mexiko hatte eine linke Regierung, die sich als eine Art Gegenpol zum faschistischen Spanien in der spanischsprachigen Welt profilieren wollte.
Es wurden auch in Mexiko bis zum Ende der Franco-Diktatur viel mehr Bücher publiziert als in Spanien selbst. Und dagegen sollte also Effe auch einmal ein Gegengewicht schaffen.
1946 ging Effe eine Kooperation mit Reuters ein.
Über die Firma Contelsa.
Sie hat damit eigentlich ihre Namensgeberin, also die Falange, überlebt. Weil die hatte zu diesem Zeitpunkt 1946 in Spanien keinerlei Bedeutung mehr. Sie war in den inneren Kämpfen des Franco-Systems untergegangen. Effe hat von da ab
die Agenturmeldungen von Reuters in der ganzen spanischsprachigen Welt verbreitet. Also es hat damit erstens zum Aufstieg von Reuters beigetragen, aber unter den damaligen Bedingungen hat das auch geheißen, dass die Mitarbeiter von Effe oder der gemeinsamen Firma sie vorher übersetzt haben. Also Effe hat dadurch dazu beigetragen, das Franco-Regime in beide Richtungen salonfähig zu machen. Sowohl in Lateinamerika als Vermittler von Reuters, einer ganz demokratischen Institution, und zweitens aber auch in Westeuropa, weil es ja das Sprachrohr wurde von der Nachkriegswelt in Lateinamerika.
Und nicht die republikanischen Flüchtlinge mit ihren durchaus zahlreichen Presseprodukten. Unter denen befanden sich ja viele Kommunisten und Anarchisten, die mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs auch nicht gerade ihre Freude gehabt haben. Die wurden dann durch Effe übertönt.
Also Effe hat einen unschätzbaren Dienst für die propagandistische Aufmischung Lateinamerikas geleistet, wo die ganzen, man kann sagen, US-Sichtweisen und Sprachregelungen der neuen Weltordnung den dortigen Medienkonsumenten über ihre nationalen Medien ins Haus geliefert worden sind. Dann hat 1965 ihre erste Auslandsagentur in Buenos Aires eröffnet und dann noch Korrespondentenbüros in ganz Lateinamerika und damit
hat Effe
auch das Monopol gekriegt für die andere Richtung, die lateinamerikanischen Neuigkeiten in Europa zu verbreiten.
Die Zusammenarbeit hatte auch eine technische Seite. Verschiedene nachrichtentechnische Entwicklungen wurden von den beiden gemeinsam angegangen.
So ist das eben eine heute sehr respektierte und auch gar nicht schlechte, würde ich sagen, Nachrichtenagentur
geworden.
Aber es ist eben interessant, wie diese Effe zur Einbindung von Franco-Spanien in die der Demokratie verpflichtete Nachkriegswelt, wie das diese Nachrichtenagentur da wirklich sehr viel geleistet hat dafür. Also man kann sagen, während El País sozusagen das Gegengewicht sein wollte zu den unseligen Traditionen Spaniens, Franco-Spaniens, hat die Effe ganz im Gegenteil sich bemüht, diese anerkannt, salonfähig und dauerhaft zu machen. Das ist eine interessante, wie soll man sagen, Wechselwirkung, die da sich zeichnet, wenn man die spanischsprachige Welt anschaut.
Ja, so ein Antagonismus und gleichzeitig ein Angewiesensein aufeinander irgendwie. Ja, interessant. Gut, wunderbar. Dann lass uns doch zu einer Zusammenfassung kommen. Die Ursprungsfrage war ja ein bisschen, dass man anhand der Zeitung El País dann auch was lernt über Funktion der Medien in der Demokratie. Was kann man denn nun aus diesen Zusammenfassungen von dir darüber lernen?
Ja, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass das, was ich zu den Nachrichtenagenturen gesagt habe, dass Information Ware ist. Also man kriegt richtige Informationen, wenn man gut zahlt, und man kriegt falsche Informationen, wenn man dafür zahlt. Und das Zweite ist natürlich, dass Wenn man wirklich wissen will, was los ist auf der Welt heute, braucht man viel Zeit. Auch von den Medien kann man sich nicht verlassen, dass man versorgt wird. Also da wird man eben versorgt mit irgendeinem Narrativ, wie das heute so schön heißt. Und wenn man an diesem Narrativ zweifelt, dann muss man sehr viel Zeit investieren. Das ist also von der Seite des Konsumenten und natürlich auch von der Seite des Produzenten. Wenn du eigentlich nicht nur richtige Sachen, sondern auch Hintergründe, warum wird das gemacht? Warum entsteht irgendwas? Warum marschieren die ein dort? Warum wird die Pandemie so abgehandelt und nicht anders? Wenn man das wissen will, muss man, und wenn man das verbreiten will, muss man eigentlich so ein von anderer Art von Arbeit abhängig sein, nicht von der journalistischen. Also man muss seinen Lebensunterhalt von was anderem beziehen. Ich habe einen Freund in Genf, der betreibt auch einen Blog, der ist halt bei einem Telefondienst angestellt. Also richtiger Journalismus, zumindest in unseren Breiten, findet sich eigentlich nur mehr außerhalb der Medien. Und wenn man jetzt vielleicht auch noch sagen muss, zurückgehend auf das, was ich zu der Werbung gesagt habe, diese ist nur eine Ergänzung, es tut nichts weg von dem, was ich vorher zu den Medien gesagt habe. Die Werbeeinnahmen sind natürlich auch noch dadurch zurückgegangen, dass es diese Social Media gibt. Und die Social Media sind werbemäßig irgendwie der letzte Schrei. Also sehr viele Unternehmen platzieren ihre Werbung lieber bei Facebook oder bei Twitter oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ich bin ja gar nicht up to date. Telegram als bei traditionellen Werbemedien, wodurch natürlich die Rolle des Sponsors noch weiter wichtig wird. Oder der ORF, der österreichischen Nachrichten sind nicht so schlecht. Da merkst du eben, die werden vom Staat finanziert. Aber da ist jetzt auch sehr viel zurückgenommen worden. Also ich nehme an, dass der ORF auch von dem, was er, von dem Niveau, auf dem er ist, auch noch runterfallen wird, weil sie ja überall sparen müssen. Wofür auch Geld ausgeben für Information, wenn eh jede Menge Fake News fast kostenlos zu haben sind.
Ja, wird ganz interessant zu sehen, wie sich das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickelt. Da kommt ja jetzt auch noch was Neues hinzu, dieser große Hype auf die künstliche Intelligenz, die dann ja auch immer noch mitmischen kann, was die Generierung von so neuen Nachrichten angeht. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt.
Die künstliche Intelligenz hat sehr viele Chancen, weil die natürliche immer mehr abnimmt.
So ist es, genau. Okay. Vielen Dank, Amelie, dass du wieder hier warst. Wir haben tatsächlich schon noch eine weitere Folge mit dir geplant für eine recht ähnliche Analyse, aber diesmal in Bezug auf Medien in Russland. Dazu sprechen wir demnächst und werden auch bald dann hier wieder zusammenkommen, um da nochmal weiterzureden. Und generell haben wir auch noch ein paar andere Themen in petto, aber das dann in naher Zukunft. Vielen Dank, Amelie. Danke dir, dass du hier warst. Und danke an alle Zuhörer und bis bald.